mich fragen würde, was ich mir wünsche, dann würde ich sagen, dass Corona endlich vorbei ist. Dass der HSV wieder erste Liga spielt. Dass ich Cello lernen kann. Ich wünsche mir wieder T-Shirt und Sandalenwetter und dass ich keine Socken tragen muss. Ich wünsche mir, dass wir wieder ohne Masken hier sitzen können. Ich wünsche mir, dass Menschen andere Menschen respektieren. Unabhängig von deren Meinung, ihrem sozialen Status und ihrer Weltanschauung. Wenn man mich fragen würde, was ich mir wünsche, würde ich sagen, ich wünsche mir, dass Menschen sich versöhnen mit denen sie Stress haben. Und dass Neuseeland nicht so weit weg ist. Ich wünsche mir Lohngleichheit und Gerechtigkeit für alle. Ich wünsche mir, dass nie wieder ein Kind leiden muss. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch ein Dach über dem Kopf hat. Genug zu essen und einen Menschen, der ihn liebt. Ich wünsche mir Frieden im Nahen Osten, in Portland und auf der ganzen Welt. Ich wünsche mir, dass niemand Gott für seine Zwecke oder seine kruden Ansichten missbraucht. Ich wünsche mir, dass Menschen Gott kennenlernen und seine Liebe erleben. Ich wünsche mir, dass jeder, der mag, ein Musikinstrument lernen kann. Und ich wünsche mir Gänseblümchen auf unserer Wiese. Banale Wünsche, tiefe Sehnsüchte. Was wünschst du dir? Wonach sehnst du dich? Die anderen wieder umarmen zu können? Frieden in der Familie? Weniger Stress? Was wünschen wir uns? Wonach sehnen wir uns? Und was hat Gott damit zu tun? Inwieweit interessiert er sich dafür? Ich lese euch einen Text aus Markus 10. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen: Jesus, du Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden her und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? Fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Markus 10, Verse 46 bis 52, aber im Moment hatten wir das nicht schon letzten Sonntag beim Open-Air-Gottesdienst. Da hat doch Vera den Bartimäus gespielt, der uns seine Begegnung mit Jesus erzählt, da im Garten von Sindels, wo wir waren. Diese Geschichte steht bei Markus direkt vor dem Leidensweg Jesu. Und sie zeigt, was Gott will. Darüber haben wir nachgedacht und gesprochen. Gott will jeden Menschen, Gott will alles und Gott will Veränderung. Ich möchte das heute ergänzen. Und zwar aufgrund dieser Frage, die Jesus dem Bartimäus stellt: Was willst du? Oder in einer anderen Übersetzung: Was möchtest du von mir? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Was soll ich für dich tun? Und ich habe mich gefragt, und ich glaube, jeder fragt sich das, wenn er diesen Text liest oder hört, ist die Frage nicht überflüssig oder sogar absurd? Was willst du? Fragt man einen Blinden, hallo? Ich glaube, es geht bei dieser Frage nicht darum, dass Jesus etwas erfährt, was er nicht schon weiß. Es geht nicht um Wissensvermittlung, so nach dem Motto: Jesus, ich sage dir jetzt, was du noch nicht weißt, damit du das weißt und damit du entsprechend handeln kannst. Nee, ich gehe davon aus, dass Jesus das schon wusste. Was soll ich für dich tun? Ist somit keine Frage, um sein Wissen zu vergrößern. Es ist eine Frage nach dem Herzen des Bartimäus. Liebe Gemeinde, es geht ums Herz, um unser Herz. Und zwar in zwei Richtungen, in der Selbsterkenntnis und der Gottesbeziehung. Es geht darum, dass wir unser Herz sehen und dass wir Gott unser Herz sehen lassen. Denn Gott will nicht nur unser Verhalten, Gott will unser Herz, das, was uns im Innersten ausmacht. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Beweggründe, unsere Abgründe. Gott will unsere Überzeugung, unsere Freude, aber auch unsere Zweifel, unsere Ängste. Nichts brauche ich ihm zu verschweigen, der mich wie kein anderer liebt. Ein alter christlicher Jugendschlager, vielleicht kennt den jemand von euch. Diese Zeile ist mir eingefallen. Und genau das ist eine Grundüberzeugung in der Bibel. Im Alten und Neuen Testament kommt das raus. Die Psalmen singen mehr als ein Lied davon, wie Menschen ihr Herz ganz ehrlich vor Gott ausschütten. Die sind wahrscheinlich ehrlicher, als wir uns manchmal trauen. Was knallen sie Gott alles vor die Füße? Mutig. Und auch die Menschen in der Bibel werden oft so ehrlich beschrieben, dass ich immer wieder denke, boah, man hätte das auch einfach dezent unter den Tisch fallen lassen können, dann würden die doch noch ein bisschen heldenhafter dastehen. Aber das wollte man gar nicht. Die Menschen sollen nicht heldenhaft aussehen. Gott soll groß gemacht werden. Die Menschen in der Bibel werden beschrieben mit all dem, was zu ihm gehört. Mit den Fehlern, mit ihren Unzulänglichkeiten, mit falschen Entscheidungen und mit Zweifeln. Und sicherlich fallen euch jetzt einige Menschen ein. Man hat ja so seine Lieblingsmenschen in der Bibel. Und das sind nicht immer die großen Helden. Das sind manchmal genau die, die so ihre Krisen haben. Abraham, Mose, David, Jeremia, Petrus, Zachäus, Paulus. Sie alle zeigen, wir dürfen sein. Wir dürfen vor Gott sein. Wir dürfen zu ihm kommen, wie wir sind. Mit dem, was wir mitbringen. Gott will unser Herz, unser Innerstes, unsere Fehler und Verfehlungen, unsere Bedenken, unsere Begrenzungen, unsere Krankheiten, unsere Bindungen, unsere Sorgen, unsere Nöte. Was willst du, dass ich dir tun soll? Was wäre wohl passiert, wenn Bartimäus gesagt hätte, Herr, ich möchte gern so viel Geld sammeln, dass ich nächste Woche hier nicht sitzen muss zum Betteln? Vielleicht hätte er genau das bekommen. So viel Geld, dass er nächste Woche da nicht betteln muss. Aber vielleicht auch nicht mehr. Möglicherweise hätte er das, was er jetzt auf so wundervolle Weise erlebt, nie erlebt, wenn er nicht ehrlich vor sich und vor Jesus gewesen wäre. Manchmal verstehe ich wirklich nicht, warum wir manchmal so tun, als würden wir alles alleine hinkommen. Naja, okay, ehrlich gesagt, ich verstehe es doch. Ich bin ja selber manchmal so. Aber irgendwie verstehe ich es dann auch wieder nicht, verstehe ich mich nicht, dass wir manchmal vor Gott so tun, als wäre alles gut in unserem Leben oder vor anderen. Das ist es doch nicht, ist doch Quatsch. Es ist natürlich schön, wenn wir nicht dauernd rumnörgeln. Es ist schwierig, mit Menschen zusammenzuleben oder ihnen zu begegnen, die nur am Nörgeln sind. Das ist kaum auszuhalten. Aber zwischen nur nörgeln und niemals zugeben, dass nicht alles gut ist, ist ein weites Feld. Es ist gut, wenn wir Dinge und Situationen positiv sehen, wenn wir nicht immer nur auf das gucken, was falsch läuft und wenn wir dankbar sind für das Gute, das wir erleben. Aber wir hindern uns selbst am Leben, wenn wir so tun, als wäre alles gut. Ich weiß nicht, ob ihr das schon manchmal erlebt habt, wie anstrengend das manchmal sein kann, vor den anderen so zu tun, als wäre alles gut. So die Fassade aufrechtzuerhalten und den Menschen in unserer Umgebung heile Welt vorzuspielen, die guten Klamotten anzuziehen, die traurigen oder schlechten Erlebnisse tief zu vergraben, ein Lächeln ins Gesicht pressen, Luft anhalten und dann ab in den Gottesdienst oder wohin auch immer. Und dann mit der Hoffnung, hoffentlich merkt keiner was, dass gar nicht alles so toll ist. Ich glaube, dass dieses Verhalten uns am Leben hindert. Auf diese Art und Weise werden wir eben genau diese Dinge nicht bewältigen und nicht überwinden können, die uns so auf der Seele liegen. Was hätten wir geantwortet, wenn Jesus uns gefragt hätte, was willst du, dass ich dir tun soll? Und gesagt, naja gut, dass die nächste Woche so einigermaßen fließt, dass es nicht zu stressig wird. Vielleicht bekommen wir dann genau das. Oder lassen wir Gott in unser Herz gucken und geben ihm die Chance, wirklich unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte mal anzugucken, unsere Nöte, die er ja schon längst kennt, aber die er manchmal gerne ausgesprochen haben möchte. Okay, ich glaube, dass wir manches auch nicht mehr sehen. Da sind wir vielleicht so blind wie Bartimäus, und zwar im übertragenen Sinn. Da hilft es manchmal, einen anderen Menschen zu befragen, der uns gut kennt, und ihn zu fragen, wie siehst du mich eigentlich? Also ich habe gerade den Eindruck, es ist alles in Ordnung bei mir. Manchmal sehen andere was, was man selber nicht sieht. Aber fragt jemanden, der euch liebt. Sonst kann das schwierig werden. Jemand, der euch wohlgesonnen ist und der sich traut, die Wahrheit zu sagen. Wie siehst du mich im Umgang mit anderen, mit meiner Familie, in der Beziehung zu Gott, in meinem gesellschaftlichen Engagement, wie auch immer? Wie nimmst du mich wahr? Wie bin ich? Gibt es da Tiefen, die ich gar nicht mehr wahrnehme? Es gibt ein Lied, mir fallen zu Predigten oder zu Themen natürlich immer Lieder ein. Das sind so mein Schatz, den ich habe. In der Stille angekommen, lege ich meine Masken ab und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen habe. Lasst uns hinsehen und aufmerksam sein auf unser Herz. Lasst uns Zeit nehmen, uns bewusst damit konfrontieren, wie sieht es eigentlich da gerade aus. Lasst uns nicht weglaufen und lasst uns diese Masken, jetzt nicht diese, sondern die inneren Masken einfach mal ablegen. Die Frage Jesu an Bartimäus ist auch eine Frage an uns. Sie ist als Frage ein Plädoyer für die Ehrlichkeit gegenüber uns selbst, gegenüber Gott, aber auch gegenüber den anderen. Denn bei Bartimäus ist es ja so, dass die anderen das mitbekommen, dieses Gespräch. Jesus und Bartimäus gehen ja nicht ins stille Eck, da sind ja Leute drumherum. Ich glaube, dass wenn wir ehrlich sind vor Gott, dass Gott uns da ganz tief und intensiv begegnen kann. Nochmal anders, als wenn wir so tun, nee, alles ein bisschen weniger Stress so her nächste Woche wäre gut, aber sonst, nee, alles gut. Wo David vor Nathan und Gott zugibt, oh, ich habe gesündigt, da kann Vergebung und Heilung beginnen. Schmerzhaft, aber heilend. Wo Paulus Gott bittet, ihm sein Leiden wegzunehmen, das ihn so sehr bedrängt und ihn unglaublich behindert, fällt dieser tiefe Satz, von dem viele von uns ja auch zehren. Gott spricht, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollendung. Ohne Paulus und seine Krise hätten wir diesen Satz nicht. Ihr Lieben, für Gott sind unsere Begrenzungen, die wir als Menschen haben, keine Überraschung. Er hat sich uns Menschen ausgedacht und geschaffen, weil er uns will, weil er uns liebt, weil er Gemeinschaft mit uns will. Und deshalb hat Gott seinen Sohn in diese Welt geschickt. Und deshalb musste Jesus sterben, damit er Gemeinschaft schaffen kann, damit durch seinen Tod Vergebung passieren kann und damit wir neues Leben haben können. Für Gott ist das keine Überraschung, wenn wir unser Herz ausschütten und es ist nicht alles toll. Wir sind Menschen, wir haben Grenzen, wir haben Angst, wir versagen. Niemand ist vollkommen. Im Psalm 32 gibt es einen interessanten Vers, Vers 3. Da sagt der Psalmist vor Gott, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Eine interessante, irgendwie schockierende Entdeckung und Erkenntnis, Verschweigen schadet der Gesundheit. Hier im zweiten Bußpsalm, Psalm 32, geht es speziell um Sünde. Aber es scheint ein Grundprinzip des Menschseins und auch ein geistliches Prinzip zu sein, dass Dinge zu verschweigen uns am Leben hindert und Ehrlichkeit uns zum Leben hilft. Und in diesem Sinn kann man Verschweigen vielleicht sogar als Sünde verstehen, weil es uns am Leben hindert. Es hindert uns, mit Gott in tiefer Gemeinschaft zu sein. Und mit uns und anderen Menschen. Und es hindert uns, dieses überfließende Leben, was Gott uns schenken möchte, zu empfangen. Ich mach's mal persönlich. Lass dich heute von Gott fragen, was willst du, dass ich dir tun soll? Was brauchst du zum Leben? Was brauchst du, damit du in der Gegenwart Gottes sein kannst und in der Gegenwart Gottes dein Leben gestalten kannst. Das musst du uns jetzt hier nicht sagen. Aber es geht darum, dass wir uns mit dieser Sehnsucht Gott hinhalten, mit dem, was unser Leben behindert, mit dem, was uns von Gott entfernt, mit allem, was wir mitbringen. Ich glaube, dass diese Frage an Bartimäus jetzt sind wir ganz neugierig, wie es hier weitergeht. Gehupe auf dem Gelände. Na, der Paul macht das schon. Ich glaube, dass diese Frage tatsächlich ganz wichtig ist, die Jesus dem Bartimäus stellt. Was willst du, dass ich dir tue? Nicht, weil er es nicht weiß, sondern damit Bartimäus wirklich in sein Herz hören kann und es Jesus hinhalten kann und ihm seine tiefsten Tiefen offenbaren kann. Und es passiert ja was Wunderbares. Bartimäus kann tatsächlich wieder sehen und er hat ein ganz neues Leben, weil er mit Jesus unterwegs ist. Das mit den Augen ist ja nur ein kleiner Teil des neuen Lebens. Er hat jetzt Gemeinschaft mit dieser Jüngerschar und mit Jesus selbst. Und wie es scheint, ging er tatsächlich mit nach Jerusalem, hat den Tod Jesu miterlebt, hoffentlich auch die Auferweckung. Und wirklich so dieses ganze große Liebespaket, das Gott da geschenkt hat, mitgekriegt. Weil er Jesus in sein Herz hat gucken lassen. Wie gut, dass er nicht gesagt hat, naja, so dass ich für nächste Woche genug habe. Nee, alles. Alles, was geht. Es gibt in der christlichen Gebetstradition das sogenannte Herzensgebet. Der Ursprung geht auf die Weisung Jesu zurück, der uns ein inniges Beten mit wenigen Worten nahelegt, als er sagt, betet nicht wie die Heuchler mit den vielen Worten, die glauben, dass sie schon mit den vielen Worten Gott bezirzen. Luther hat das aufgenommen und so formuliert, je weniger Wort, desto tiefer das Gebet. Die bekannteste Form des Herzensgebetes ist das Jesusgebet. Entstand bei den Mystikern, bei den christlichen Wüstenvätern, ist über Griechenland und Russland zu uns gekommen. Und es gibt auch aus Frankreich eine Tradition und im rheinischen Pietismus, Gerhard Terstegen. Gott ist gegenwärtig. Alles, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Da geht es um diese Innigkeit. Das Herzensgebet ist eine von vielen anderen christlichen Gebetstraditionen. Ich will die jetzt nicht gegen andere ausspielen. Unsere Gebetsgemeinschaften und Singen und was auch immer ist alles genauso wichtig, aber einfach mal als eine Idee. Es geht um die anhaltende Erfahrung der Nähe Gottes. Das Herzensgebet ist eine ganz einfache Übung. Es ist völlige Hingabe an Gott mit wenigen Worten. Es besteht in der Wiederholung des Sprechens eines Satzes, und zwar, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Kyrie eleison. Oder auch nur, Herr Jesus, oder nur Jesus. Und viele, die das machen, verbinden das, wenn sie das sprechen, mit ihrer eigenen Atmung. Und sprechen beim Einatmen, Herr Jesus Christus, und beim Ausatmen, erbarme dich meiner. Jesus Christus, erbarme dich meiner. Pause. Es geht nicht um einen mechanischen Vorgang, also ich hoffe, ihr versteht das richtig, sondern um ein tiefes Gebet. Darum mal nicht so viele Worte suchen und finden zu müssen, sondern sich ganz Jesus und sein Erbarmen hinzugeben und zu sagen, ich brauche dieses Erbarmen. Ich habe, als ich 13 war und mich taufen ließ, einen Taufvers gekriegt. Ich habe das schon mal erzählt, aber es ist immer noch wichtig. Der hieß, dir ist Erbarmung widerfahren. Ich konnte null damit anfangen. Erbarmen mit 13. Ich brauchte mit 13 kein Erbarmen. Gott war doch da, alles gut. Ich habe das erst so im Laufe meines Lebens verstanden. Ich brauche das Erbarmen Gottes für mich. Deshalb kann ich diesen Satz jetzt tatsächlich ganz anders beten, mit dieser tiefen Sehnsucht und der Überzeugung, alleine kann ich nicht. Ich brauche Gott und sein Erbarmen. Vielleicht habt ihr Lust, das mal auszuprobieren. So einige Minuten, jetzt nicht stundenlang, so einige Minuten euch still in eine Ecke zu setzen, zu stellen, beim Spazierengehen das zu machen, sich bewusst zu machen, du bist da und Gott ist da. Um mehr geht es nicht. In dieser Zeit muss man nichts leisten, kann man gar nichts anderes leisten. Es geht darum, dass Gott uns begegnet. Kann zur Ruhe kommen, den Heiligen Geist einladen, da zu sein. Eigentlich kann man diese Gebetsform sogar, wenn man die so ein bisschen öfter schon praktiziert hat, auch doch während mancher Tätigkeiten machen. Das ist eben das Interessante an dieser Gebetsform, dass man sie bei verschiedenen Tätigkeiten, wenn man an der Ampel steht, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Nicht als magische Formel, sondern wirklich als Herzensgebet. Und vielleicht ist das so eine Umsetzung dessen, was im Neuen Testament als Aufforderung für uns steht, betet ohne Unterlass. Was willst du, dass ich dir tun soll? Fragt Jesus. Und ich mache das tatsächlich so, dass ich diese Frage, die Jesus dem Bartimäus stellt, für uns als Frage nehme. Und vielleicht lässt du dich heute von Gott fragen, wonach sehnst du dich? Was brauchst du von Gott? Was braucht dein Herz? Und dann hoffe ich, dass du ehrlich sein kannst vor dir, vor Gott, vielleicht auch vor anderen. Und wie Jesus bei Bartimäus stehen blieb, ihm in seiner besonderen Situation begegnete und ihm half und neu ins Leben rief, so bleibt Jesus bei dir stehen. Er begegnet dir in deiner besonderen Situation und er hilft dir und er will dich neu ins Leben rufen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott dieses Gebet erhört, wenn wir beten, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Amen. Lass uns einen Moment still sein.